Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Lukas Boch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für historische Theologie und ihre Didaktik. Lieber Lukas, es ist schön, dich wieder als Gast im Theo-Podcast zu haben. Deine Leidenschaft ist das Spielen. Damit beschäftigst du dich ja auch wissenschaftlich, unter anderem in deinem Dissertationsprojekt. Im Oktober fand in Essen wieder die Spiel statt. Die internationale Messe für Brettspiele. Du bist dort gewesen. Welche neuen Spiele hast du entdeckt? Was kannst du den Hörerinnen und Hörern des Theo-Podcasts empfehlen?
Ja, lieber Ludger, erstmal vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Und genau, die Spiel ist tatsächlich die größte Messe für analoge Spiele weltweit. Das war schon ganz richtig, also nicht nur international, sondern auch die größte weltweit. Dieses Jahr wurden mal wieder 1700 Neuheiten vorgestellt. Das heißt, es ist eine fast unüberschaubare Flut von Spielen, die einem da als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin begegnen. Es gibt tatsächlich zwei Spiele, die ich dort gefunden habe, die ich persönlich aus kirchenhistorischer Perspektive sehr spannend finde. Das ist zu einem Icons of Kiev. Das ist ein Spiel, was tatsächlich von, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, ukrainischen AutorInnen entwickelt wurde. Und das Spannende daran, wir müssen versuchen, Ikonen herzustellen tatsächlich in einem historischen Szenario. Und was an dem Spiel, neben der echt ganz spannenden Spielmechanik, dem wirklich sehr hübschen Material, was sie mitliefern, was das Spiel für mich noch so interessant macht, ist, dass das ganze Geld, das durch dieses Spiel eingenommen werden soll, in die Restauration von Ikonen in einer ukrainischen Stadt fließen soll. Das heißt, hier sehen wir auch nochmal den politischen Aspekt, den Spiele mittlerweile auch einnehmen können. Also Icons of Kiev auf jeden Fall eine Empfehlung und das soll, wie gesagt, im Dezember auf GameFound starten. Das andere ist ein Spiel, total abgefahren, von einer südkoreanischen Spieleschmiede. Die saßen da irgendwie an einem Tisch, einem kleinen, als ich durch die Hallen gegangen bin, dann sah ich irgendwie, oh wow, to the ends of the world. Denn es geht darum, dass wir als Apostel versuchen sollen, die alte Welt zu evangelisieren. Und also das Szenario ist erstmal total abgefahren. Vor allem, wir machen das Ganze nicht zusammen, sondern gegeneinander. Sondern es geht darum, dass man möglichst viel evangelisiert. Und das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen flach an, aber da steckt durchaus auch ein bisschen Hintergrundwissen. Da zum Beispiel haben wir sowohl, früher würde man sagen, heidnische Gruppierungen, aber quasi dieser Streit zwischen jüdischen Gemeinden und heidnischen Gemeinden, wie man da quasi evangelisiert, ist auch noch ein Punkt. Genau, und das Schöne ist, um Aktionspunkte in dem Spiel zu generieren, mit denen man dann seine Aktionen ausführen kann, muss man die verschiedenen Bücher der Bibel zusammenführen. Und das ist wirklich ein abgefahrenes Spiel. Und wie gesagt, aus Südkorea, für mich natürlich total spannend, wenn ich sehen kann, dass Leute irgendwie aus ganz unterschiedlichen kulturellen Kontexten jetzt Brettspiele mit christlichem Thema entwickeln, die wohlgemerkt nicht von, also sie selber sind ja keine gläubigen Christen, aber in Südkorea hat das Christentum einen extrem hohen Stellenwert. Aber dass es eben populärkulturelle Spiele sind, also nicht mit Bildungsauftrag, die sich trotzdem entscheiden, das Thema Christentum, Christentumsgeschichte zu nutzen. So, und als letztes noch ganz schnell ein deutsches Spiel. Ich bin ein riesengroßer Fan von All Young, von Rainer Stockhausen von 2014. Da ist dieses Jahr die Pesterweiterung erschienen. Das heißt, also mittelalterliches Szenario im Endeffekt. Und jetzt ist das Problem, dass die Pest kommt. Blöd. Und jetzt kann es sein, dass auch Pestleichen in den Beutel der Spieler kommen, aus denen sie jede Runde Personen der mittelalterlichen Ständegesellschaft ziehen. Das verstopft natürlich das Ganze. Gut, dass es St. Rochus gibt, mit dem wir eben gegen die Pest auch vorgehen können. Also auch hier, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass ich da den AutorInnen einen Tipp geben könnte mit dem Pestheiligen und die den auch direkt mit eingewebt haben. Ja, so das als grobe Übersicht.
Ja, vielen Dank für die Tipps und die Vorstellung dieser drei sehr interessanten Spiele. Lukas, warst du auch wieder im Begleitprogramm der Spielemesse beteiligt?
Ja, dieses Jahr hat sich ja die Spiel zum 40. Mal hat sie stattgefunden. Also 1983 gab es die ersten, damals noch Spielertage in Essen, in der Volkshochschule. Und aufgrund dieses Jubiläums an dem man eben auch sehen kann, dass Deutschland eine ganz besondere Rolle in der weltweiten Brettspielkultur hat, wurden dieses Jahr Panels veranstaltet von dem neuen Geschäftsführer der Messe in Essen. Und zwar ging es da eben um diese 40 Jahre Spielkultur. Und ich durfte da den Eröffnungsvortrag halten, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und da habe ich mal einen Blick darauf geworfen, ja, wie denn diese German Games, also diese modernen Brettspiele, die nach dem Zweiten Weltkrieg hier ihren Anfang genommen haben, eigentlich die moderne Brettspielwelt beeinflusst haben. Genau, das Schöne ist, das kann man auch auf YouTube nachgucken. Also wenn das die Hörerinnen interessiert und sie etwas näher schauen wollen, was ich da eigentlich so mache, kann man das auf dem YouTube-Kanal der Spiel Essen nachschauen. Wir hoffen sehr. Letztes Jahr haben wir den Research Day auf der Spiel veranstaltet, also ein wissenschaftliches Symposium, wohlgemerkt geöffnet für die Öffentlichkeit, an dem Akteure der Brettspielszene und Akteurinnen sowie Wissenschaftlerinnen gemeinsam auf Podien ins Gespräch gekommen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir das nächstes Jahr wieder gestalten können. Aber das ist natürlich auch immer so eine Frage der Zeit, die man hat und dem Willen der VeranstalterInnen.
Auch das alles sehr spannend. Gerade ist auch der Sammelband von bierbrauenden Mönchen und kriegerischen Nonnen, Klöster und Klerus in analogen und digitalen Spielen, bei Kohlhammer in Stuttgart erschienen, den du, Lukas, mit herausgegeben hast. Wie kam es zu diesem ludologischen Buchprojekt?
Ja, als ich letztes Jahr hier im Podcast war, ging es, glaube ich, auch schon um genau diesen Grund. Denn wir haben letztes Jahr in der Ausstellung in Lisborn, im Museumabteil Lisborn, eine Ausstellung über, mit dem Titel Mönch ärger dich nicht, veranstaltet, wo es eben um die Frage ging, wie denn eigentlich in aktuellen, modernen Spielgenres Klöster und Klerus, also Mönche und Nonnen vor allem, dargestellt werden. Das ist so der Startpunkt dieses Projekts. Und weil das irgendwie eine ganz feine Sache waren und das auch viele Leute interessiert haben, sind wir dann aufgrund der Vermittlung des Museumsleiters Dr. Sebastian Steinbach an den Verlag Kohlhammer geraten. Und dann haben Anna-Clara Falke und ich so ein bisschen unsere Kontakte spielen lassen. Da hatten wir relativ schnell eine große Anzahl an, ja doch, wie ich finde, interessanten Persönlichkeiten versammelt, die mit diesem Sammelband gefüllt haben.
Genau, das ist eine ideale Überleitung zu meiner nächsten Frage. Was bietet der Sammelband? Wer ist beteiligt gewesen?
Vielleicht erstmal zur Grundstruktur dieses Sammelbands, weil das unter Umständen für verschiedene Menschen jetzt etwas seltsam klingt. Warum beschäftigen wir uns jetzt als HistorikerInnen, vielleicht auch speziell als KirchenhistorikerInnen, mit dem Thema modernen Spielen allgemein? Also in dem Band geht es sowohl um analoge als auch digitale Spiele. Und Hintergrund, und das ist quasi der rote Faden, der sich durch die ganzen Beiträge zieht, ist, dass wir eben untersuchen wollen, welche Vorstellungen von Klosterkultur in diesen Spielen sich materialisiert und inwiefern das etwas mit der historischen Vergangenheit zu tun hat oder eben auch sich aus unterschiedlichen Quellen speist. Wichtig dabei, es geht uns nicht darum, aufzuzeigen, was daran falsch oder richtig ist, sondern es geht vielmehr darum zu untersuchen, wie eine ja, klösterliche Atmosphäre in diesen Spielen geschaffen wird und was im Endeffekt für Motive, ich glaube, das ist ein guter Begriff, Motive wir in diesen Spielen finden. Was mich dabei ganz besonders interessiert hat, war auch immer die Frage, warum entscheiden sich eigentlich AutorInnen oder SpielentwicklerInnen dafür, das Thema Kloster oder auch Kleriker in ihren Spielen zu nutzen? Also ganz abseits davon, dass es vielleicht Interesse schürt, aber vielleicht hat dieses Thema ja auch viel zu bieten für Spielsysteme an sich. Und das war so eine Grundfrage erstmal. Und dafür nutzen wir jetzt das Konzept der Kirchengeschichtskultur, das an unserem Seminar jetzt auch verankert werden soll, wo es eben darum geht zu untersuchen, wie denn auch abseits von Bildungskontexten, wichtig, Bildungskontexte gehören auch dazu, aber auch abseits von Bildungskontexten eigentlich kirchenhistorische Motive, kirchenhistorische Themen verhandelt werden. Und jetzt einmal kurz, vielleicht, wer hat eigentlich mitgemacht? Also als Herausgeberin sind neben Anna-Clara Falke, einer Archäologin hier aus Münster, noch Sebastian Steinbach vom Museumabteil Lisborn und Yvonne Püttmann beteiligt gewesen, genau, ich eben auch. Und der Band wäre aber nicht möglich gewesen ohne die sehr wertvolle Arbeit von Miriam Görz und Theresa Bayer, die Anna und mich bei der Redaktionsarbeit unterstützt haben. Genau, und da, wie so ein Band überhaupt möglich wird, wir hatten natürlich auch Förderinnen. Einerseits das Game In Lab, das ist eine internationale Stiftung mehr oder weniger, die sich da verschrieben hat, Spielforschung zu unterstützen. Und da sind wir eben auch tatsächlich das erste deutsche Projekt, Boardgame Historian, die von denen gefördert wurden. Und die Sparkasse Münsterland Ost hat dankenswerterweise dieses Buchprojekt unterstützt. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz zum Inhalt. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber das Spannende an dem Buch ist eben, dass wir anfangen mit einem Theoriekapitel, wo es eben darum geht, wie Kirchengeschichtskultur eigentlich überhaupt mit Spielen zusammenhängt. Und da hat eben auch Professor Dr. Norbert Köster einen Beitrag geschrieben über Spielräume im Museum, weil klar, Museen sind in dem Sammelband natürlich auch ein Thema. Im zweiten Teil geht es dann um Brettspiele als eigenes Genre. Da habe ich ein paar Beiträge gemacht. Aber auch Björn Reich würde ich hier nochmal hervorheben wollen. Das ist nämlich tatsächlich ein medievistischer Germanist. Aber der hat sich in seiner Habilitation mit antiken Spielen beschäftigt. Und das heißt, wir haben auch einen Beitrag in dem Buch, wo es darum geht, wie denn eigentlich im Kloster gespielt wurde. Denn, Spoiler, ja, auch im Kloster wurde gespielt, obwohl das Spiel nicht unbedingt immer besonders hoch angesehen war. Dann haben wir eben neben Brettspielen noch andere analoge Genre. Jonas Renz macht zum Beispiel etwas zu Pen-and-Paper-Rollenspielen, in Amerika sehr bekannt. Wir haben auch Michael Blume tatsächlich gewinnen können, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung in Baden-Württemberg ist er, glaube ich. Der hat etwas über Mönche und Nonnen in den Welten von Star Wars geschrieben. Auch ganz spannend, also wie da diese historischen Motive mit aufgenommen werden. Da haben wir noch was zu Magic the Gathering, dem weltbekannten Sammelkartenspiel von Professor Dr. Eugen Pfister und Professor Dr. Tobias Winderling. Auch der erste Artikel tatsächlich seiner Art. Genau, dann haben wir auch noch was zu Tabletop-Strategiespielen. Da wird nochmal spannend, wir haben einen Werkstattbericht. Das war uns auch ganz wichtig in dem Band. Also, dass Menschen, die quasi Dioramen bauen für ihre Strategiespiele, dass die selber auch mal beschreiben, wie denn sowas eigentlich vonstatten geht. Und als letztes haben wir noch ein Kapitel zu digitalen Spielen. Und da ist unter anderem Nicole Hanisch vom Witterspielmuseum in Berlin dabei, Aurelia Bandenburg vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele mit einem wunderbaren Beitrag über von Päpstinnen und Killernonnen. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Da geht es eben um geistliche Frauen im digitalen Spielen. Und als letztes hat Peter Färberböck noch etwas über abtrünnige Magie und ordnende Religion geschrieben, weil das wirklich ein total spannendes Phänomen ist, dass wir in ganz vielen Fantasy-Spielen natürlich Magie dabei haben. Und dann haben wir aber häufig eine mehr oder weniger religiös konnotierte Organisation, die alles dafür tut, dass diese Magie unterdrückt wird, beziehungsweise dafür sorgt, dass die Magie nur von ihnen genutzt werden kann. Also auch ein sehr spannendes Narrativ, was da mit Spielen und vor allem mit Kirchengeschichte verbunden wird. So, das als kleiner Überblick. Ja, vielleicht noch als letztes, um dann mit der Werbung auch aufzuhören. Uns war es eben wichtig, dass es ein Band ist, der sowohl für WissenschaftlerInnen als auch für die Öffentlichkeit interessant ist. Deswegen haben wir eine große Masse an Bildern. Ich glaube, es sind 70 Farbabbildungen in dem Buch selber drin. Das heißt, ne, weil wenn man über Spiele schreibt, und darüber bin ich von überzeugt, muss man auch visuelle Beispiele nehmen. Und das gilt natürlich nicht nur für Spiele, auch für Kunstgeschichte. Aber für Spiele war mir das auch ganz wichtig, dass man den Leuten auch zeigt, worüber man eigentlich spricht. Genau.
Ja, sehr spannend. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss dieses Sammelbandes zur Publikation. Abschließend würde ich gern fragen, lieber Lukas, was sind die nächsten Projekte?
Ja, da ist immer so ein sehr großes Projekt bei mir im Hinterkopf, die Dissertation. Und die soll jetzt auch endlich fertig werden. Also nächstes Jahr ist Abgabe für mich im Kopf. Wenn alles gut läuft, soll nächstes Jahr abgegeben werden. Ja, und ab sonst von Projekten natürlich Boardgame Historian läuft nebenbei immer weiter. Das ist einfach mittlerweile wirklich auch ein Herzensprojekt von mir. Vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Das war 2020, habe ich das zusammen mit Anna-Clara Falke gegründet, weil wir eine Lehrstelle gesehen hatten in dem Bereich der analogen Spieleforschung, moderner analogen Spieleforschung. Mittlerweile können wir eben doch mit Stolz behaupten, dass wir über 7000 Follower auf den sozialen Medien erreichen, einen großen Blog haben und immer mehr Veranstaltungen machen können. Zum Beispiel auch jetzt zuletzt in Herne im Archäologischen Museum konnten wir etwas zu Spiel mit Archäologie entwickeln. Das ist auf jeden Fall etwas, was nebenbei weiterlaufen soll. Und ein Projekt, wo ich mich auch sehr drauf freue, im nächsten Jahr soll ein Spiel zum Jubiläum der Insel Reichenau erscheinen. Und zwar mit dem Titel Campus Galli. Das heißt, in diesem Spiel wird man dann tatsächlich diese Klosteranlage nachbauen sollen. Und der Autor des Spiels, Steffen Bogen, ist tatsächlich jemand, also selber Professor für Kunstgeschichte in Konstanz und hat selber auch schon den Preis Spiel des Jahres gewonnen. Also da haben wir tatsächlich jemanden dabei, der wirklich Spiele entwickeln kann, der das gut kann. Und nebenbei ist dann die fachliche Unterstützung seitens der Klosterbibliothek beim Campus Galli. Und ich bin da auch noch dabei als Mensch zwischen den Welten, der da ein bisschen guckt, inwiefern man vielleicht Thema und Regelwerk gut zusammen. Ja, so das Roundabout ist das, worauf ich mich freue. Und ich bin natürlich, eben, man kennt das ja, wenn man in der Wissenschaft ist, es kommen meistens auch mal ganz viele Sachen dazu. Aber die DIS ist jetzt etwas, was ich sehr gerne abschließen wollen würde.
Ja, lieber Lukas, vielen Dank für das Gespräch. Viel Erfolg bei der wissenschaftlichen Arbeit, beim Abschluss der Dissertation. Viel Freude beim Spielen. Auf bald.
Danke, dass ich nochmal da sein durfte.